Hallo, hier ist Tini Jentsch mit meinem Podcast Heilendes Kunst. Ich stelle hier Menschen vor, die mich berührt haben. Ich hoffe, euch geht's genauso. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hier ist Tini mit einer neuen Aufnahme meines Podcasts. Mein Gast heute ist Micha Kiel. Ich kenne Micha über die Arbeit. Ihr wisst ja, dass ich auch im Rettungsdienst arbeite als Notärztin. Und Micha ist der Chef der Feuerwehr in einem Nachbarort. Und erzähl mal was über dich.
Ja, hast du ja eigentlich schon gut einen Einstieg gefunden. Ich bin, ja, sag ich mal, meine Familie hört es nicht so gerne. In erster Linie Leiter der Feuerwehr in Aachen. Und meine Familie wünscht sich natürlich immer, dass ich in erster Linie eigentlich Familienvater bin. Aber das Ehrenamt nimmt mich da natürlich ganz schön in Anspruch. Und das mache ich nun mittlerweile schon seit 14 Jahren, Leiter der Feuerwehr. Insgesamt bin ich Mitglied in der Feuerwehr seit über 30 Jahren schon.
Hast du angefangen? Wie alt warst du da?
Ja, mit 6 Jahren. Das war gar nicht so einfach. Ich kann mich erinnern, meine Mutter sagte damals, irgendwas musst du doch machen. Und eben, ich bin in Osternienburg groß geworden, also zwischen Aachen und Köthen. Und Osternienburg ist ja Hockeydorf. Und dann sagte meine Mutter zu mir, du brauchst Bewegung, geh zum Hockey. Und da war ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Und dann habe ich einmal diesen, ich weiß ja nicht, wie man sagt, zu diesem Hockeyknüppel, den habe ich den vor Schienbein gekriegt. Dann durfte ich, weil ich natürlich, ja, sag ich mal, auch ein bisschen pummelig war, immer gerne am Rand sitzen und zugucken, was die anderen machen. Und dann habe ich gesagt, nee, da gehst du nicht mehr hin, das war's. Oh, naja, dann fing das von vorne an. Und dann gab es ja damals AG Junge Brandschutzhelfer über die Schule. Und dann dachte ich mir, okay, das kann man ja mal probieren. Und das war immer freitags, also nach der Schule. Das fand ich schon spannend, dass es eben nicht so in der Woche war, sondern Freitag, wenn eigentlich alles ausgeklungen ist, dann war Feuerwehr. Und da bin ich da hingefahren und da habe ich dann, sag ich mal, Blut geleckt. Das war schön. Naja, irgendwie Zusammenhalt, das war Action. Meine Oma wohnte schräg gegenüber von der Feuerwehr. Das heißt also schon immer, wenn dann damals ging ja nur Sirenen, nicht diese Funkmeldeempfänger, dann ging die Sirene und dann habe ich nachts immer aus dem Fenster geguckt und das war, meine Oma wohnte so am Feldzahn, da konntest du weit übers Dorf blicken, dann hast du schon immer gesehen, wo eventuell ein Feuerschein war. Naja, und diese Faszination, die hat mich dann so gepackt, dass ich dann also da weiter dabei geblieben bin. Und meine andere Oma, die wohnte natürlich nicht so direkt an der Feuerwehr, die hat dann mal gefragt, was machst du? Da habe ich damals immer gesagt, ich will mal irgendwann großes Feuerwehrauto fahren. Das war für mich mein Ziel, mein Traum. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass ich irgendwann mal so eine Feuerwehr leite, weil das war für mich schon immer eine Riesenverantwortung, die ich da gesehen habe. Ich dachte, das packst du sowieso nicht. Aber sowas, das war für mich Feuerwehrauto fahren, mit vorne stehen und löschen. Und ja, das hat sich dann auch alles relativ schnell so entwickelt, dass das auch so kam. Und dann bin ich da dran leben geblieben. So, das ist eigentlich der Kern meines gesamten bisherigen Lebens, Feuerwehr.
Also wenn ich das so, was ich so aus der Entfernung, also nicht nur jetzt hier durch die Arbeit, sondern früher, als ich zur Schule gegangen bin, da gab es auch bei uns so ein Dorf, wo die alle so aktiv in der Feuerwehr waren. Und ich habe das immer, so ein bisschen bewundert, jetzt im Nachhinein, dass die Feuerwehr in der Lage war, auch Leute so zu ziehen. Also ich meine, das musst du ja erstmal hinkriegen, dich so zu engagieren, dass auch junge Leute das machen wollen und dass die dabei bleiben. Das ist ja nicht einfach.
Heute ist das nicht mehr einfach.
Ja,
ich glaube, damals war das einfacher.
Ja, aber ihr kriegt es ja auch heute hin.
Wir kriegen es heute hin, aber heute merke ich mit extrem höherem Aufwand, wenn ich an unsere Zeit zurückdenke, was gab es da? Wir haben uns da getroffen, dann wurden Schläuche ausgeholt, da wurden Spielchen gemacht, wir kuppeln Schläuche. Dann sind wir mal mit dem Feuerwehrauto eine Runde gefahren. Dann haben wir mal ein Quiz gemacht. Das war's. Das war also heute musst du einen enorm größeren Aufwand betreiben, um die Leute zu motivieren, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche. Dieses Ganze, was die modernen Medien angeht, das zieht so viel weg. Das musst du alles mit einbinden und musst das irgendwie unter den Hut bringen. Ich kann mich damals nicht erinnern, dass wir groß in Ferienlager gefahren sind, an der Ostsee oder teilweise auch ins Ausland. Wir sind nach Aachen gefahren und haben dort ein Wochenende Ausbildungslager gemacht. Das war Highlife. Das war für uns was ganz Besonderes. Das kannst du heute nicht mehr bringen. Du kannst nicht ins Nachbarort fahren und kannst da sagen, wir setzen uns jetzt zusammen und sitzen einfach da und machen mal ein paar Spielchen. Die Ansprüche, die da heute entstanden sind, sind viel größer und damit auch die Notwendigkeit, Leute zu halten, wenn du sie motivieren willst, dass sie dabei bleiben. Also das merke ich extrem, was das für ein Unterschied ist zwischen dem, was war, wo ich da Kind war, und ich war ja auch viele Jahre Leiter der Jugendförderung bei uns in Aachen, wie sich das entwickelt hat bis heute.
Ja, aber wir haben uns ja auch, die Art des Miteinanders hat sich ja auch extrem verändert. Also wir merken das ja auf Arbeit oder generell im privaten Bereich, dass die Beziehungen oft flacher sind, sage ich mal. Und dass man viel mehr Arbeit oder Initiative reinstecken muss, um wirklich funktionierende Beziehungen herzustellen.
Ja.
Das oder? Stimmt.
Das ist so. Ich habe einen Chat mit unseren Feuerwehrmitgliedern, wo ich Informationen und so aushebe. Und da gab es kürzlich mal eine Herausforderung. Da habe ich mal, ohne drüber nachzudenken eigentlich, aber das war das, was mich in dem Moment berührt hat, um die Situation zu erklären, da habe ich mal geschrieben, leider wird der Mensch mit seinen Bedürfnissen und seinen Problemen kaum noch in Betracht gezogen. Überall geht es nur noch um Geld, Macht und Spielchen. Und habe dann danach erklärt, warum ich das nicht schwimme. Es ging da, ich brauchte Unterstützung für eine Sache. Und da habe ich eigentlich gemerkt, wie sehr mich das auch beschäftigt. Ja, also früher ging es um das Miteinander, wir sind da, wir helfen, egal wo. Das ist einfach so. Heute ist das alles mit großen Schwierigkeiten und Herausforderungen verbunden. Da sind, diese ganzen Verwaltungsakte, die da im Hintergrund stehen. Du wartest eigentlich und man muss aufpassen, dass mit jedem Ding, was du machst, nicht irgendwo schon wieder jemand steht, der dir sagt, darfst du nicht, das hättest du so nicht machen sollen, das ist nicht deine Zuständigkeit. Es fragt also niemand mehr nach dem Menschen, der dahinter steht, egal ob auf unserer Seite als Helfer, was der eigentlich will, oder auf der anderen Seite, wo dem Menschen geholfen werden soll, zu dem wir da uns bewegen, sondern eigentlich geht es vorher um haufenweise Verwaltungskram, organisatorisches, rechtliches, also das zermürbt. Das zermürbt, wenn ich, also du merkst ja, oder wo ich gerade gesprochen habe über meinen Anfang in der Feuerwehr, da hatte ich so dieses Lächeln auf dem Lippen, das merke ich auch selber beim Sprechen, und jetzt macht mich das eigentlich, da habe ich eigentlich das Stirnrunzeln, wo ich sage, Wie soll das weiter funktionieren? Weil eigentlich musst du ja so ein Ehrenamt mit Herzblut machen. Du musst sagen, ich mache das aus Überzeugung, ich mache es, weil ich es gerne mache. Und da weiche ich vielleicht auch mal links und rechts ab von irgendeiner Rechtmäßigkeit oder von irgendeinem Gesetz. Ich meine nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Und dann kommen lauter Leute, die sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und ich will das mal testen und ich will es so machen. Und ja, das ist zermürbend. Und deshalb sage ich, du hast heute einen extrem höheren Aufwand, um deine Ehrenamtlichen bei Laune zu halten.
Ja, naja, und das Ausmaß der Kontrolle ist sehr hoch geworden. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass generell das Ausmaß an Angst sehr hoch ist. Und Kontrolle ist ja immer ein Versuch, Sicherheit herzustellen.
Ja, das stimmt. Also du hast... Und vielleicht auch noch dazu, niemand will wirklich Verantwortung übernehmen. Jeder will sich tausendmal absichern, dass er nicht selber in irgendeine Ecke gerät. Und gerade diese ganzen Strukturen, die sich da um dieses Ehrenamt aufbauen, die können sich oft überhaupt nicht in so einen Ehrenamtlichen hineinversetzen. Der Ehrenamtliche ist ja in seiner Arbeit, die er hauptberuflich macht, schon wahnsinnig gebunden. Ja, durch solche Sachen, die du gerade gesagt hast. Und jetzt kommt der, und ich nehme mal nicht mich als Leiter der Feuerwehr, sondern den normalen Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau. Jetzt kommen die rein und sagen, eigentlich will ich jetzt hier durchatmen. Ich will das machen, was mir Spaß macht. Und dann kommt der wieder in solche Zwänge. Und das finde ich eigentlich schlimm. Und das ist, du machst ja so ein Ehrenamt eigentlich, um dich auch so ein bisschen von deinem normalen Alltag wegzukommen. So, ja. Und dann merkst du, dass du da eigentlich wieder in solchen Zwängen drin bist und wieder in solchen Problemen, weil sich einfach die Strukturen dahinter nicht gedanklich in das Ehrenamt hineinversetzen können. Und ich merke das, ich habe ja noch Vergleiche zwischen vielen Feuerwehren und Strukturen. Gerade da, wo übergeordnete, vorgesetzte Strukturen gar keine Berührung mit Ehrenamt haben, wo die vielleicht gar nicht Mitglied in irgendwelchen Vereinen sind oder so.
Aber die Vorgaben machen.
Ja. Da wird das extrem schwer, weil die überhaupt nicht verstehen können, wie wir ticken, was wir da eigentlich machen wollen und können. Im Gegensatz dazu gibt es Strukturen, in anderen Gemeinden auch und Städten und ja, wo man dann sagt, da weiß ich, dass derjenige, der oder diejenigen, die da agieren, die sind selber in solchen Strukturen mit drin. Die sind vielleicht so über bewusste Reinigung, nachdem sie ihre Tätigkeit übernommen haben, dann ist das anders. Die können das. Und daran merkst du auch, wie sich dann so eine Ehrenamtsstruktur entwickelt. Wird die eingehängt? Wird sie, an einer großen Leine gehalten, wie du schon sagst, aus Angst heraus, dass die vielleicht auch zu stark, zu gewaltig werden? Oder gibt man den freien Lauf, dass die sich frei entfalten können? Daran merkst du, dann ist es locker, dann läuft es. Das ist also, ja, sag ich mal, das ist schwer.
Aber ihr macht ja trotzdem irgendwas richtig. Also, wenn ich das so sehe, wenn ich mit euch arbeite, dann ist es immer, ich sage immer, das ist immer wie so ein Ferienlager-Einsatz. Also nicht, weil das so lasch läuft, sondern weil die Zusammenarbeit so gut klappt. Also man fühlt sich wohl. Na, also das merkt man ja jedes Mal, wenn wir mit euch arbeiten, ist es sehr... Ich empfinde es als sehr angenehm. Also irgendwas kriegt da hin.
Ja, wir kriegen das schon hin durch unseren Zusammenhalt. Ja, also den wir auch jahrelang entwickelt haben. Also der große Kern, die große Masse unserer Einheit, ich sag's mal Feuerwehr, steht ja zusammen und weiß genau das, was ich gerade vorher alles beschrieben habe, was wir wollen. Da stehen wir auch zusammen und das eint uns. Wenn du eine Feuerwehr hast, wo... sage ich mal, alle in eine andere Richtung laufen. Die Leitung, dann bilden sich innerhalb der Feuerwehr noch verschiedene Gruppen, da wird das schwer. Du wirst es nie hinkriegen, mittlerweile in dieser Gesellschaft, dass du sagst, so eine Feuerwehreinheit mit 100 Mann ist eine homogene Struktur.
Das schaffst du nicht.
Aber dass du den Kern der Mannschaft so zusammen hast, dass du sagst, wir sind ein Team, wir wollen in die Richtung und da gehen wir gemeinsam hin, das ist wichtig und dass das auch nach außen spürbar ist. Es bringt mir nichts, wenn draußen an der Einsatzstelle einer oder zwei rumbrüllen, der Rest sagt, die da rumbrüllen, die haben eine Meise. Und dann erzählt im Hintergrund noch jemand seine dritte Meinung. Und das merkst du. Das merkst du als Außerstehender wie du als Notarzt, wenn das nicht funktioniert. Und wir haben uns also, sage ich mal, für bestimmte Richtungen bewusst entschieden und haben das auch vorher immer abgestimmt. Also zum Beispiel... Ich sag mal, ist es ja nicht so oft, dass eine Notärztin einen Berührungspunkt hat mit der Feuerwehr. Das ist ja eher selten. Bei uns in Aachen kommt es natürlich öfter vor, weil wir uns bewusst dafür entschieden haben, dass wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wollen. Das heißt, wir haben ja 2018 unsere AED-Gruppe gegründet. Das ist also, so eine Gruppe, die, sag ich mal, wie First Responder arbeitet. Vor allem aber bei Notfällen, die das Herz angeht, also Reanimation etc. Und das kannst du ja nicht einfach sagen, das machen wir, fertig. Du musst ja die Leute mitnehmen. Das heißt also, weil das auch keine Kernaufgabe der Feuerwehr ursprünglich ist und wir waren damit auch bei uns im Landkreis und sage ich mal auch relativ Sachsen-Anhalt einer der ersten Gruppen, die das so gemacht haben, da musst du deine Leute mitnehmen. Du musst fragen, wollt ihr das? Weil Feuerwehr hat ja nicht im Ursprung den ganz engen Berührungspunkt zum Patienten. Ja. Eher so beim Verkehrsunfall, wenn jemand mal eingeklemmt ist oder ich hole jemanden aus einer brennenden Wohnung raus. Aber das sind ja immer die Bilder, die man im Fernsehen sieht. Was macht Feuerwehr am meisten? Das ist ein Sturmschaden, das ist eine Ölspur, das ist mal eine Türöffnung, dass man brennender Müllkübel, aber diese wirklich schlimmen Einsätze sind ja nur die in der Zeitung durchgespielt werden oder in Medien und die sind ja nicht, das ist ja nicht das Tagesgeschäft, ja? Und deshalb hast du wenig Berührungspunkt zum Patienten und da musst du dann natürlich, wenn du so eine Aufgabe übernimmst, die plötzlich nicht dein eigenes Metier ist, da musst du deine Leute mitnehmen und das hat uns auch zusammengespeist, weil ich dann, nachdem wir das vorgestellt haben, das Konzept geschrieben haben, und dann viele gesagt haben, das ist cool, da kann man ja noch mal mehr unseren Menschen in Aachen helfen. Und das hat uns auch noch mal ein Stück zusammengeschweißt. Und da sind auch Leute, die eigentlich vom Rettungsdienst bisher überhaupt keine Ahnung hatten oder, sage ich mal, wenig Berührungspunkte hatten, wie ich übrigens auch damals, haben dann gesagt, nee, okay, können wir machen, kein Problem. Da haben wir natürlich am Anfang gemerkt, dass da Herausforderungen waren, weil du kommst bei deinem ersten Einsatz dahin, da ist ein Patient mit einer, ja, mit einem Brustdruck, Luftnot und dann gucken sich alle an, was machen wir jetzt hier? Das war der erste Einsatz für uns. Aber das hat sich mittlerweile gelegt. Die wollen das alle, die sind da auch voller Eifer, weil wir mittlerweile dadurch auch schon vier oder fünf, glaube ich, mittlerweile schon Menschenleben retten könnten, die wir über eine Stunde oder auch länger reanimiert haben, teilweise mit ins Krankenhaus begleitet. Die kommen heute regelmäßig zu uns und bedanken sich, dass sie noch am Leben sind. Weil eben der Rettungsdienst, oft ist es ja so, dann gerade in solchen Momenten aus Köthen kommt, weil ein anderer Rettungswagen, der in Aachen stationiert ist, mit vielleicht jemandem beauftragt wurde, der bloß Bauchschmerzen hatte.
Naja, man weiß es ja auch nicht.
Man weiß es nicht, genau.
Ja, man weiß es nicht.
Und das, sag ich mal, das hat uns dann zusammengeschweißt und das merkst du natürlich auch an der Einsatzstelle, dass wir eigentlich alle, sag ich mal, so diesen gleichen Gedanken haben. Wir haben kein Problem damit, wenn wir einen Rettungsdienst unterstützen müssen, bei einer Tragehilfe oder bei einer Türhilfe. Wir machen das gerne, weil wir uns freuen auf die Menschen, auf die wir da treffen, wie dich, wie die ganzen Rettungssanitäter, Notfallsanitäter. Und wir wissen aber auch im Gegenzug, und das ist uns sehr wichtig, wenn wir eine größere Einsatzlage haben, dass der Rettungsdienst immer da, die bleiben auch geduldig bei uns und sagen, wir gehen erst dann, wenn wir wissen, dass ihr alle sicher oder draußen seid und fertig seid. Und dieses zusammen, das ist eigentlich so mein Kerngedanke und mein Ziel, weil ich finde es schlimm, Feuerwehr ist nicht einfach nur Feuerwehr und Rettungsdienst ist nicht Rettungsdienst, sondern nur das Zusammenspiel ist heutzutage, finde ich, wichtig, gerade in einer Gesellschaft, wo Leute vereinsamen, wo man kaum noch in eine Wohnung kommt, wo Leute auch schwergewichtig sind teilweise, wo Rettungsdienste dann, was sollen die zu zweit machen mit so einer schwergewichtigen Person durch ein vierstöckiges Treppenhaus? Da ist nun mal klar, da brauchst du entweder Technik oder Manpower oder Womit-Power. Ja, weißt du? Und deshalb, wir, also für uns, ich verstehe vielleicht Feuerwehren, die noch mehr zu tun haben als Aachen. Die sagen,
naja, ich meine, ihr macht das alle nebenher.
Ja, aber wir haben uns so strukturiert, dass wir sagen, okay, auch in zu Tageszeiten, wo es schwierig werden könnte, dass wir immer Leute teilweise auch im Wechsel haben, die das machen können. Und wir haben die Erfahrung gemacht, gerade durch diesen Blick über den Tellerrand hinaus haben wir auch Leute dazu gewonnen. Wir haben Krankenschwestern gekriegt, die waren im Krankenhaus tätig und haben davon erfahren, dass wir das machen. Die haben gesagt, okay, wir wollen für euch mitmachen. Die sind heute Atemschutzgeräteträger. Die wollten eigentlich nur wegen dieser IT-Gruppe mitmachen. Also durch dieses breitere Aufstellen, was wir gemacht haben, haben wir natürlich auch Leute dazu gewonnen, die wir vielleicht so nicht erreicht hätten. Die gesagt haben, nee, wegen Feuer und wegen Verkehrsaufwärmung.
Naja, ich glaube, dass es nicht das ist, sondern ich glaube, dass einfach die Herangehensweise so ist, dass die einlädt.
Möglich.
Es ist ja nicht nur das Technische, sondern ich glaube, das, was drunter ist, dieses Ganze, die Verbindung. Ne, du bist ja jemand, der bewusst in Verbindung reingeht und der auch keine Angst hat, sich mit jemand anders zu verbinden. Also abseits von nur Befehlen zu geben. Und wenn ich glaube, dass das generell in unserem Beruf einfach die Grundlage für alles ist. Es wird halt nur nicht drauf geguckt.
Gut, das ist natürlich jetzt dein Blick von außen. Den kannst du besser auf mich werfen. Ich mache das jetzt nicht bewusst, aber...
Na, weil du so bist. Du bist so strikt. Deswegen kannst du es auch halten.
Also ja, ist auch in schwierigen Situationen. Im Moment bin ich stolz drauf, auf unsere Mannschaft, dass wir trotzdem zusammenhalten und niemand sagt, ich renne jetzt weg. Also egal, welche schwierige Situation das ist, ob die von außen kommt, ob das eine Einsatzsituation ist oder so. Irgendwie halten wir uns dann immer alle gegenseitig auf und das ist auch meine Motivation für dieses Ehrenamt Feuerwehr. Sonst würde sicherlich schon mal der Moment gekommen sein, wo man sagt, ach nee. Bei dem Ganzen, was man auch von außen als Druck kriegt und als Auflagen kriegt von Behörden und so weiter, hätte man vielleicht schon gesagt, ach, nicht mehr. Das tut sich dir nicht mehr an. Aber dieser innere Halt,
ja, das ist das Menschliche.
Das ist das Besondere.
Genau, das ist das, was es zu sagen hat.
Das ist das, was du wahrscheinlich an der Einsatzstelle merkst.
Ja, genau.
Du merkst eigentlich das Äußere, was davon
ausgeht. Nein, das ist das. Und das macht aber das andere viel leichter.
Ja.
Weil das wie so ein Netz ist, was alles trägt.
Richtig.
Und das siehst du ja auch bei uns in den Einsätzen, dass wenn du mit den Leuten gut klarkommst, dann läuft... Ich meine, so ein Einsatz läuft immer, weil du ja praktisch, dass du das kannst, das ist die Basis. Aber dass du das andere eben auch kannst, das macht es dann gut.
Ja, also undeutlich leichter.
Undeutlich leichter.
Ja, wenn man sich da aufeinander verlassen kann und weiß, wo man hin will. Und jeder weiß eigentlich so ein bisschen, wie der andere tickt. und sich auch darauf versucht einzulassen, weil trotzdem, auch wenn wir da 170 Mann dann sind, wissen wir ja, dass jeder so seine Ecken und Kanten hat. Und
das darf ja auch sein.
Das darf sein, aber jeder Coordinator. Und jeder hat auch so andere Herangehensweisen. Die kennen wir mittlerweile und da stellen wir uns dann auch alle drauf ein. Und ja, das läuft.
Hm. Bist du eigentlich, hast du Geschwister? Ich weiß es gar nicht.
Ja, ich habe Geschwister. Ich habe noch einen Bruder und eine Schwester.
Bist du in der Mitte?
Ich bin der Älteste.
Aha, okay, hm. Ja. Hm.
Ja, mein Bruder ist mittlerweile auch im Feuerwehrgeschäft. Das, ja, also sag ich mal so, der hat dann natürlich am Anfang immer gesehen, was ich da mache. Vielleicht empfand er das auch als sehr vorbildhaft, aber man rennt eben als kleiner Bruder auch noch ein Stück hinterher. Deshalb, ja, war er da mal dabei, war mal wieder weg. Mittlerweile ist er da auch, hat er da richtig Fuß gefasst, ist sogar beruflich im Feuerwehrbereich tätig, also in leitender Funktion. Ja, also meine Schwester hat sich für ein Feuerwehrthema völlig abgenabelt. Die hat wahrscheinlich gesagt, oh ey, was da passiert, die ist. Ja, sag ich mal, die geht eher so in diese kirchliche, pädagogische Richtung und ist da verantwortet, ja.
Naja, aber auch in einer Art Verbindung.
Ja, ja, also Verbindungen, ja, das muss man sagen, sind alle drei, ja. Also ich habe mein Vorbild gefunden, wahrscheinlich dieses Feuerschichte bei meinem Opa, den ich eigentlich, ich bin ja der Einzige, der ihn da noch so kennengelernt hat. Mein Opa war schwer rheumakrank und konnte nachher zum Schluss nicht mehr sich bewegen und es gab da so ein Ereignis, ich weiß nicht, ich muss 4 oder 5 Jahre gewesen sein. Da hat das Wohnhaus von meinen Großeltern gebrannt zu Silvester. Da ist eine Rakete reingeflogen. Und mein Opa konnte eigentlich sich gar nicht mehr bewegen durch das Rheuma. Der lag immer noch. Und der ist, meine Oma hat gesehen, dass da Anbau brannte und ist hoch. Und sagte, also mein Opa konnte plötzlich alles. Der ist hoch, der ist hochgesprungen. Der hat Wassereimer gekippt und der war selber eine Feuerwehr, der war mal Wehrleiter in einer Betriebsfeuerwehr in Osterniveau und hat so lange gekämpft da und Wassereimer, bis die Feuerwehr kam und dann kam die Feuerwehr so zusammengesackt und Laufdarm haben, konnte sich wohl nicht mehr bewegen. Das hat nur gezeigt, welche Kraft, also du musst ja Adrenalin so hoch gewesen sein, dass man plötzlich Dinge kann, die du eigentlich sonst nicht mehr konntest. Und diese Geschichte, die ist eigentlich so eingebrannt bei mir im Kopf, dass ich irgendwann wahrscheinlich deshalb auch innerlich schon immer diesen Drang hatte zur Feuerwehr. Genau.
Naja, meistens ist es ja so.
Irgendwas Ereignis, was,
ja, was sich dermaßen prägt. Hm. So.
Ich habe dann aber auch, sage ich, mittlerweile jetzt 4 Kinder, wo, sage ich mal, die Feuerwehraffinität wahrscheinlich nicht so groß sein wird.
Weil die ja dann faktisch die Schattenseite
erkennen. Genau, die erkennen natürlich, dass so ein Thema Ehrenamt auch wahnsinnig viel Zeit kostet und irgendwas bleibt auf der Strecke.
Ja.
Es ist also, ja, da bist du eben nicht mehr so oft zu Hause. Und vor allen Dingen Ehrenamt findet ja am Wochenende statt. Da kannst du dir nicht sagen, wir fahren am Wochenende mal in Harz oder wir machen mal das. Sondern da ist der Feuerwehr, die Feuerwehraktion und die Versammlung und das Treffen und eine Ausbildung. Ja, ich denke mal, das hat dann wahrscheinlich meine Kinder geprägt.
Ja.
So wie es auch bei meinem Opa war, muss man auch sagen. Mein Opa, weil ich von dem gesagt habe, dass das für mich eine Inspiration war, seine beiden Söhne sind nicht bei der Feuerwehr. Mein Vater also auch mit dabei, auch nicht bei der Feuerwehr. Die haben gesagt, sie haben damit nichts zu tun, damit den Quark. Die konnten mich auch nie verstehen, dass ich sie gemacht habe. Plus ich habe es von einer anderen Sichtweise gesehen, ja. Also, Opa war trotzdem für mich da, weil er ja nachher eigentlich
der Reiter. Also schon wieder der Enkel.
Genau, ja, der CSS ist schon mal, genau. Ja. Und die Wände wollen dann nichts draus zu tun haben. Also, naja. Also für mich ist es schon, ich wüsste gar nicht. Also für mich wäre dann eine Lehre, wenn das nicht mehr wäre.
Ja, klar. Also ich meine, da haben ja 3/4 deines Lebens weg.
Genau. Naja, und ich habe ja über diesen Weg auch viele Menschen kennengelernt und auch viele neue Wege einschlagen können, wo ich mir heute sage, das hätte ich so nicht, also das wäre mir so nicht passiert ohne Feuerwehr. Bei weitem nicht. Wie ich schon vorhin anklingen lassen habe, ich habe ein Feuerwehrmitglied bei uns, der arbeitete viele Jahre im Rettungsdienst, ist heute ein Kollege von mir. Der kam damals zu mir und sagt, Mensch, sowas wie so eine Unterstützung vom Rettungsdienst, IT-Gruppe. Ja, ich musste sich aufpassen, dass ich da auch einen Leier und Rolle. Weil für mich war das, sag ich mal so, ich hatte damit nichts am Hut. Ich kenne immer noch so Sprüche, die so flapsig manchmal rüberkommen im Feuerbereich, Pflasterkleber, diese Unrettungsdienst so. Wie macht ja jede Organisation oder die andere mal seinen abfälligen Spruch? Und dann sitzt man abends so nach dem Ausbildungsdienst noch zusammen und trinkt auch mal ein Wasser. Und da kamen dann Geschichten und dann erzählten die, die da schon mal schon im Rettungsdienst aktiv waren, dann von ihrem Rettungsdienst einsetzen. Ich dachte, boah, was kann daran interessant sein? Ich hab das nicht erkannt, ja. Und dann haben die da erzählt, wie der da lag und wie sie den da getragen haben und so. Und für mich war eben immer diese Faszination Feuer, technische Hilfeleistung, also dieser ganze technische Bereich, ja. Ich kann das nie verstehen. Und dann kam dieser Gedanke mit der AED-Gruppe und dann musste ich damit beschäftigen und hast gedacht, ist ja eigentlich auch nichts anderes. Du hilfst Menschen aus einer Notlage, nur eben auf andere Art und Weise. Da habe ich mich damit beschäftigt, habe auch dieses Konzept geschrieben für diese AED-Gruppe und mit bei dem Schreiben fand ich es dann interessant und habe dann natürlich auch sogar meinen Beruf komplett umgestellt. Und wie du ja weißt, bin ich ja heute, im Rettungsdienst aktiv und habe auch, sage ich mal, mein gesamtes berufliches Leben auf dieses Helfen und Feuerwehr und Rettungswesen umgestellt. Bin eigentlich auch froh, dass es so ist, weil mittlerweile verstehe ich das und sehe das auch alles ganz anders.
Naja, weil du dich einlassen konntest.
Ja, darauf. Aber ich wollte eben nochmal sagen, war von daher, dass ich ihm vorher auch gedacht habe, dachte, oh Gottes Willen. Ja, ich könnte mir auch nie vorstellen, irgendwo an einen Patienten ranzugehen, der da in einer Notsituation ist und da aktiv tätig zu werden. Ja, und heute fahre ich Rettungswagen mit und da ist das ganz normal. Da bin ich.
Wie viele Einsätze habt ihr ungefähr im Jahr?
Ja, es hat sich auch verändert. Wir hatten also früher mal so 30, 40 Einsätze im Jahr. Wir haben heute zwischen 100 und 200 Einsätzen.
Puh, das ist eine ganz schöne Menge.
Hat sich wirklich verändert. Aber, naja, jetzt sagt gut, das ist eine ganze Menge. Jetzt kann man sagen, da gibt es Tage, da hat man mal 2 oder 3 Einsätze. Ich merke aber auch, wie das ist, wenn man, also jetzt ist nicht so, dass man sich nach Einsätzen sehnt. Aber diesen Job Feuerwehr machst du ja nicht, um zusammen Gartenarbeit zu machen, sondern du bist darauf ausgerichtet, Menschen zu helfen. Wenn da mal so 2, 3, 4 Wochen gar nichts ist, das kann ja auch mal vorkommen.
Echt?
Ja, das passiert. Und dann sammeln sich natürlich manchmal an Tagen und Wochen die Einsätze extrem. Aber in den Wochen, wo dann gar nichts ist, da merkst du auch, wie in der Mannschaft dann so, was ist bloß, die wollen wir nicht mehr mit uns und so. Also es ist schon so, dass da auch dieser unbedingte Wille da ist, was zu machen. Ich habe es noch nie erlebt bei uns in der Feuerwehr, dass irgendjemand gesagt hat, wenn am Tag 3 oder 4 Einsätze waren, oh okay, das nervt. Ich habe das noch nicht erlebt, noch nie. Da ist sicher
mal einer was mitnehmen davon.
Da war sicherlich mal einer dabei oder zwei, die haben, du, also heute, ich konnte jetzt nicht mehr, ich hatte auch zu Hause mal noch was. Das ist so, dafür habe ich volles Verständnis. Aber die Mehrheit findet das dann auch, die sagen, oh, das war heute mal eine richtige Herausforderung und die freuen sich dann, dass sie es auch gemeistert haben, dass das funktioniert hat. Ich finde, das ist auch wichtig, ja, dass man noch mal Situationen meistert, wo du sagst, das konntest du vorher nicht absehen, dass der Tag heute so verläuft. Ja, dann ist es so, da steht immer hinten was anderes an, aber es hat trotzdem funktioniert.
Wie läuft denn das? Ich habe davon echt keine Ahnung, wenn jetzt am Tag ein Einsatz ist, wie ein ganz normaler Wochentag und die Leute kommen ja teilweise von der Arbeit. Gibt es da Absprachen mit den Arbeitgebern? Wie läuft denn das Finanzielle? Also wenn du darüber reden kannst.
Es gibt ein Brandschutzgesetz erstmal rein formell und da steht drin, dass jeder Arbeitgeber diese ehrenamtlichen Kräfte für die Feuerwehr freizustellen hat. Also es ist eine Muss-Sache. Jetzt ist natürlich das Problem, wir wissen alle, dass es auf dem Arbeitsmarkt auch nicht immer so einfach ist. Mhm. Also diese Muss-Sache wird nie durchgesetzt. Also das wüsste ich nicht, weil dann müsste ja im Prinzip der Arbeitgeber hingehen, müsste sagen, der Arbeitnehmer und sagt, ich bin jetzt in der Feuerwehr, wenn Alarm ist, muss ich los. Das wäre eigentlich der Faktor Gesetz. Aber wer macht das schon? Jetzt sage ich mal, gibt es irgendwo welche, die stehen am Fließband. Ich kann ja nicht das Band still stehen lassen. Das ist zwar schön, dass es die gesetzliche Regelung gibt. Umgedreht habe ich vielleicht jemand, der arbeitet in einem Ein-Mann-Betrieb. Ich saß jetzt mal beim Bäcker. Der kann mir sagen, ich schließe jetzt den Bäcker zu und bin weg. Mal 3, 4 Stunden. Ja, also dieser Sprung zwischen dem gesetzlichen Muss Und dem, was nachher eigentlich passiert, der ist, also dieser Spagat ist extrem groß. Also da ist zum Beispiel Verwaltung, wenn man über der Verwaltung arbeitet, die können natürlich am ehesten mal jemanden freistellen. Weil wenn jetzt, sage ich mal, so ein Verwaltungsakt da mal noch einen Tag liegen bleibt, ist es vielleicht nicht schön für den, der da auf was wartet, aber das kann ich kompensieren. Das ist machbar. Und deshalb, sage ich mal, ist es auch gut, wenn eben Mitarbeiter oder Einsatzkräfte der Feuerwehr im Verwaltungsbereich eingestellt sind, im städtischen Betriebshof oder ähnliches, weil da kann man vielleicht sowas immer eher noch realisieren. Ansonsten sind wir immer darauf angewiesen, dass wir breit aufgestellt sind. Deshalb,
deswegen habt ihr eine breite
Basis. Wir reden eigentlich immer über eine dreifache Ausfallreserve, die wir haben müssten.
Ja.
Da sind zum Beispiel Schichtarbeiter dabei, wie ich jetzt. Ja, wenn dann eben niemand früh da ist und ich hatte Nachtschicht, dann ist eigentlich meine Aufgabe zu schlafen, dass ich abends wieder fit bin, aber
geht halt nicht.
Geht halt nicht, dann das Alarm und dann gehst du eben hin. Und dann sagen dann Außenstehenden, aber machst du den Quatsch, Nachtschicht, der dann schlaft. Ja, aber wenn das alle denken, dann fährt niemand mehr los. Das ist genauso wie die, die am Tag arbeiten, wenn nachts Alarm ist, dann rennen die ja trotzdem los. Und sag ich mal, und so kommst du dann halt, wenn du 70, aber wir haben ja knapp 70, bisschen über 70 Einsatzkräfte, dann hast du eben an unserem Tag zwischen 15 und 20 Leute, wir jetzt, da. Das kannst du irgendwo anders drunter rechnen, wenn die dann 30 Einsatzkräfte haben, dann bekommen 3 oder 4 oder 5.
Ja.
Je nachdem, wer dann da ist, Urlaub hat oder gerade mal frei hat, solche Sachen, so funktioniert es. Und diese Entschädigung, die du da ansprichst, ja, jeder Arbeitgeber, der seinen Mitarbeiter freistellt, der kriegt für diese Zeit, in der Arbeitnehmer weg war, kriegt er dann Geld. Also er hat Anspruch auf eine Entschädigung. Die kann er gegenüber dem Träger der Feuerwehr, das ist ja die Stadt oder die Gemeinde, kann er die Geld machen, kriegt die dann noch.
Okay.
Ich sag mal, bei uns jetzt betrachtet ist das relativ selten der Fall, dass das jemand macht. Weil selbst das ist ja wieder ein Aufwand, den die Firmen haben im Hintergrund, die müssen das schreiben, dann müssen sie es da hinschicken. Dann kommen noch Abfragen, vielleicht nochmal Rückfragen und dann wird irgendwann das Geld auch überwiesen. Es gibt welche, die machen es, aber es wird sehr selten genutzt. Mal bei längeren Einsätzen, also da wird es Herausforderung, sag ich mal, 2013 Hochwassereinsatz über 4 Wochen. Ja, das ist schon.
Da steht alles still.
Da muss schon eine Herausforderung, das ist schon eine Herausforderung, da immer wieder Leute zu finden, die dann dabei sind und das auch machen. Weil ich sag mal, selbst wenn ich bei Aachen mal bleibe, selbst wenn um Aachen das Leben gerade da stillsteht, weil alle nur kämpfen, dass eben der Schaden möglichst gering gehalten wird, geht das Leben ja in den Bereichen, wo die Elbe gerade nicht unmittelbar ist, ja trotzdem weiter. Und da musst du dann den Leuten erklären, dass auch wenn der bei euch in Bernburg arbeitet oder was weiß ich, oder in Bitterfeld, ich brauche den jetzt trotzdem gerade in Aachen. Dieses Verständnis auch über mehrere Tage, das musst du dann natürlich bringen. Ja, da geht es oft dann teilweise so, dass du dann selbst mal als Leiter der Feuerwehr oder so dann sagst, okay, ich nehme mal Kontakt zu den Arbeitgebern auf und spreche mit denen, um auch das Verständnis da vielleicht zu wecken. Aber in den meisten Fällen machen das die Einsatzkräfte selber. Also die sprechen mit ihren Arbeitgebern und sagen, hier, ich bin bei der Feuerwehr und machen das auf dieser Basis, dass sie eben wirklich dieses gegenseitige Verständnis wecken und dann eben vom Arbeitgeber kommt, ja, du kannst dann und dann, aber wenn ich auch in einer kritischen Situation bin, kann ich dich nicht gehen lassen. Also dieses gegenseitige Verständnis muss da sein. Auf Biegen und Brechen zu sagen, da ist ein Gesetz, das will ich jetzt so, das funktioniert nicht.
Aber in welche Richtung geht denn das dann? Ist schwierig, oder? Weil ja ist es nicht so, dass in Deutschland das meiste auf freiwilliger Basis läuft? Also gerade in den kleinen Orten und so?
Genau.
Und auch noch, ich meine, Köthen ist ja jetzt schon ein bisschen größer oder auch Aachen. Ich komme aus einem Kaff mit 400 Einwohnern. Da ist also Ende Melende.
Das ist so, da hast du recht. Also gerade in den kleineren Orten wird es immer schwieriger, gerade in der Tageseinsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten. Da gibt es sicherlich Feuerwehren, die können am Tag überhaupt nicht ausrücken. Also wenn die alarmiert werden,
bei uns hört man das öfter, dass die Alarmierung kommt, weil wir die Autobahn da näher haben. Und da werden die alarmiert wegen Unfällen. Wir fragen mich mal, wer fährt dahin?
Ja, das ist dann so, dass dann, so kommt das dann sicherlich auch zustande, dass dann die größeren Feuerwehren in den Einsatzzahlen etwas mehr steigen. Weil die kleineren das eben nicht mehr so kompensiert kriegen. Die fahren dann mit 1, 2 oder 3 Mann oder gegebenenfalls eben mal auch gar nicht raus. Und mit 2-3 Mann kannst du so eine Einsatzstelle nicht bewältigen. Deshalb ist das, wird es immer mehr, und es ist ja seit Jahren geht es schon dahin, dass im Rendezvous-System gearbeitet wird, dass dann eben viele Feuerwehren alarmiert werden, die dann zusammenkommen. Und dann zum Schluss wundern sich alle, warum stehen da jetzt 8 Feuerwehrautos, sind aber eigentlich bloß 15 Mann da.
Das hat damit zu tun.
Aber die 15 Mann sind dann die, die dann im Prinzip eigentlich mit 2 Autos hinkommen könnten. Aber wie willst du das machen? Also die kommen ja teilweise, sag ich mal, im Umkreis von 10 Kilometern, werden die zusammengeholt und kommen dann zusammen an die Einsatzstelle, um es abzuarbeiten. Die kannst du nicht alle in eine Feuerwehr stecken. Da gibt es jetzt, na klar, da gibt es jetzt auch, sag ich mal, in einer politischen Bereich Ideen, Gedanken, wo es halt, man legt die Feuerwehren zusammen.
Ja, aber dann geht dir die Verbindung verloren
zu deiner Motivation. Dann geht dir die Verbindung zu deinem Ortführer, du kannst das machen auf freiwilliger Basis, wenn sich dabei finden, auch wenn du das verpflichtend zusammenlegst, dann wird jeder sagen, wenn ich nicht mehr für meinen Ort bin, ich fahre erst mal privat irgendwo für 7 Kilometer hin, ehe ich da in Feuerhalle steigen kann. Das funktioniert nicht. Und ja, dann sage ich, dieser Aufwand und die Kosten für dieses Feuerwehrauto, was dann da fährt, und davon stehen dann da 10 oder 15 an der Einsatzstelle für eine Nichtigkeit. So wird es hier von außen oft betrachtet. Ja, wenn nicht sofort irgendwo ein Dachstuhl in Flammen steht und nicht jeder sieht, dann sagen wir, warum stehen da jetzt 15 Feuerwehrautos, man sieht doch überhaupt nichts. Aber ich finde, diese Kostendebatte, die ist unerträglich, weil man sieht in dem Moment die Kosten, du siehst aber nicht, was du ersparst, weil die Feuerwehrleute, die machen es alle ehrenamtlich, die bezahle ich alle nicht. Und was sind das für Kosten? Das Feuerwehrauto steht sowieso da drin. Das fährt jetzt vielleicht 10 Kilometer. Na, was habe ich denn da für eine Spritkostenrechnung zum Schluss? Von 50 Euro?
Naja, wir zerstören uns selber.
Ja, aber das sind die Diskussionen, wo ich sage, es geht nur noch um Machtspiele und Geld. Das ist doch eigentlich Käse. Das wird so proklamiert und es gibt sogar welche Mitmenschen, die das dann so sehen, sagen, Feuerwehr verschwendet wohl Geld. Nee, wir versuchen gerade krampfhaft für die Gesellschaft das System irgendwie aufrechtzuerhalten. Das müsste eigentlich gesehen werden. Und eigentlich für nichts. Niemand kriegt dafür Geld. Alles ehrenamtlich. Das Feuerwehrauto kostet Geld. Das Feuerwehrgerätehaus kostet Geld, wo es drinne steht. Ja, das ist alles richtig. Aber das ist ja sowieso da. Ob das jetzt da drinne steht oder ob es losfährt. Das also ich sag mal, ich finde immer, man sollte die Debatte, die dann bei solchen Einsatzlagen entsteht, auch immer mal ein bisschen auf den Boden halten. Und froh sein, dass es noch Menschen gibt. Und wenn da bloß einer oder zwei losfahren mit dem Auto, ja,
die das machen.
Aber auch die ein oder zwei, die kann ich dann an der Einsatzstelle für was gebrauchen. Auch wenn das Feuerwehrauto vielleicht dann da gerade nicht gebraucht wird, weil es nur am Rand steht. Aber die Menschen, die da sind, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wo wir angefangen zu sprechen, ich finde, bei der gesamten Ehrenamtsdiskussion oder überhaupt generell wird der Faktor Mensch irgendwie völlig rausgelassen. Es geht nur noch um Gesetze, um Geld,
Kontrolle,
aber um den Menschen.
Ja, dann wundern wir uns, dass das Ehrenamt nicht mehr betrieben
wird. Genau, aber genau so ist es.
Also es ist nur totreguliert.
Richtig, genau so ist es. Und jeder, der das macht, der will sich doch auch selbst da wiederfinden. Und ja, demjenigen, der da Hilfe gerade benötigt, dem ist doch egal, wer da kommt. Ob da 10 Feuerwehrautos stehen, 15, und ob da 3 oder 4 Mann kommen, der will doch nur, dass ihm geholfen wird. Und dem ist es auch völlig egal, ob Feuerwehr oder Rettungsdienst kommt oder wer auch immer, der will nur Hilfe. Wir haben das am Anfang gemerkt, bei den ersten 2 Einsätzen wurde noch gefragt, Mensch, ihr habt doch einen Rettungsdienst, wir kommen jetzt als Feuerwehr mit unserer ID-Gruppe.
Jetzt, irgendwann.
Da fragt niemand mehr, im Gegenteil. Ja, ich so, sag ich mal, das ist ja immer sehr schwierig, auch von der Entscheidung, wann schicke ich denn da die Feuerwehr mit hin und wann nicht. Auch für die Leitstelle, die da die Abfrage macht, wie kritisch ist denn der Fallfahne? Das ist also immer auch eine Herausforderung für die Leute, die das Ganze in den Wege leiten. Im Gegenteil, jetzt kriegen wir Anfragen, sagen Menschen, das Kinder, warum mussten wir denn da 25 Minuten auf den Rettungsdienst warten? Ihr seid doch da, waren seid ihr nicht gekommen? Aber wir fahren ja nicht von alleine los. Also wir müssen ja auch schon eingebunden werden, alarmiert werden durch die entsprechenden Stellen. Das heißt also, wir sind da jetzt irgendwo in Aachen zum Beispiel zumindest für die Bevölkerung, für die Menschen völlig.
Also ihr habt einen drinne. Wiedererkennungswert.
Genau, das ist so. Und da fragt doch niemand mehr, warum seid ihr jetzt als Feuerwehr hier? Nö, die freuen sich, dass jemand da ist zum Helfen. Und selbst wenn der Rettungswagen aus Aachen kommt, das heißt, und wir gleichzeitig eintreffen, merken wir immer, dass es Dinge gibt, die eigentlich der Rettungsdienst gar nicht abbilden kann. Das heißt,
ja, weil ihr tiefer
an ihr kommt ja mit 2 Mann, ihr kommt da mit 2 Mann hin und kümmert euch um den Patienten. Was ist denn auch teilweise mit den Angehörigen, die da hinten rumrennen wie ein aufgescheuchtes Huhn?
und die dann
auch jemanden brauchen. Hatte ich erst so einen Einsatz.
Genau, und die gingen dann teilweise den Mitarbeitern vom Rettungsdienst auch noch auf den Keks. Ich sag's jetzt mal, das jetzt hört sich böse an, so ist es nicht meint, wo du eigentlich dich mit dem Patienten beschäftigen willst.
Hatte ich erst.
So, und dann nehmen wir hier,
das, ihr habt das dein
Gebiet. Wir nehmen die und nehmen die mit raus und verwoben die dann durch Gespräche und so. Also, ich sag mal, deshalb macht es immer nur Spaß, diese Zusammenarbeit. Also ich finde das gigantisch und daran kann ich mich festhalten, auch innerlich, mental, das ist schön.
Kommt viel bei rum.
Hm. Also zwischenmenschlich extrem viel.
Hm. Aber ich glaube, das ist die ganze Basis dieser Arbeit, sonst wird es nicht funktionieren. Ja. Ist nur die Frage, wie wir das schaffen, dass man sich das erhält. Ja? Weil jetzt ja überall ein Bildschirm dazwischen geschoben wird.
Genau. Das ist Kampf. Das ärgert mich. Aber ich weiß immer nur, wofür ich es mache. Und ich werde so lange mich dafür einsetzen, so lange wie ich kann, als Leiter der Feuerwehr. Das heißt, sowas steht und fällt ja auch immer ein bisschen mit.
Na, mit dem Chef?
Ob man das will. Also, ob man das würde, also, ja, sagen wir, wenn jemand jetzt da eventuell vorne ran steht, der sagt, pass auf, wir konzentrieren uns künftig nur noch auf unsere Kernaufgaben nach Gesetz und machen das alles nicht mehr drumherum, dann wird das auch vielleicht so nicht mehr sein. Keine Ahnung. Jetzt ist es so, ich weiß, ich habe Menschen, die das wollen, also Einsatzkräfte, die das wollen, die dazustehen, die das auch immer noch vorantreiben. Ich selber finde es gut und wichtig, ich möchte das. Jetzt läuft das so, wie das im Prinzip unsere Einheit sich vorstellt. Wie sich das entwickelt, kann man nicht sagen. Es ist einfach immer eine Entwicklung, die davon abhängt, wie Menschen agieren und wo die hinwollen.
Mhm. Interessant. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Also ich habe so ein bisschen, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, aber ich habe noch mal so einen anderen Blick drauf gekriegt. Na klar, man sieht es immer nur aus seinem eigenen Blickwinkel. Danke.
Ich danke dir, ja.
Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Seid vielleicht nachdenklich geworden oder probiert vielleicht sogar was aus, was wir vorgeschlagen haben in den Gesprächen. In jedem Fall freue ich mich, dass ihr da wart und vielleicht könnt ihr das ja auch auf Social Media teilen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.